Situation gekommen, wo ich dachte, wo ich fest überzeugt war, jetzt bin ich aber emotional nicht an der Grenze. Meine Pumpe hat geklopft und gebollert, und ich dachte, ich kann nicht 3 Schritte geradeaus gehen, ohne dass der Notarzt kommen muss. Und in dem Moment habe ich gedacht, Herr, jetzt läuft nichts mehr. Du siehst das hier, du hörst das, jetzt bist du dran, ich kann nicht mehr. Und ich musste zur gleichen Situation im gleichen Moment beten andere für mich. Und dann bin ich aufgestanden und siehe da, ich konnte mehr als 3 Schritte geradeaus gehen. Das war so ein bisschen was, was Glauben angeht und vor allen Dingen, was die Unterstützung durch andere Menschen angeht, die einen Glauben stützen. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die Themen, die wir jetzt im Moment besprechen wollen. Und diese 3 Dinge sind für sich gesehen ja schon etwas ganz Wunderbares. Wenn wir das nicht hätten, dann wären wir ja irgendwie Automaten. Gefühllos, emotionslos, kalt. Ohne Glaube, Liebe und Hoffnung können wir nicht existieren. Als eine sich ergänzende Einheit, diese 3 Dinge, sind sie biblisch gesehen der Pfeiler, sind sie biblisch gesehen das Fundament unseres Lebens. Das ist das, was uns trägt. Und erinnert euch nochmal an das Bild, das uns der Philipp ganz am Anfang bei der Einführung gezeigt hat. Das sind die 3 Brückenpfeiler. Und diese 3 Brückenpfeiler sind unbedingt nötig, damit die Brücke, und das sehen wir jetzt mal aus unserem Leben, damit diese Brücke hält und wir über diese Brücke durch unser Leben gehen können. Ich denke, das ist für den Christ ein wirklich tolles Bild. Eine Vorbereitung auf diese Predigt habe ich eine Geschichte gelesen oder gehört. Und zwar geht es da um ein Ehepaar, die haben geheiratet. War oben an der Küste in Norddeutsch. Und der Mann hat seiner Frau zur Hochzeit eine Kette geschenkt. Und an dieser Kette waren 3 Anhänger. Und zwar einmal, vorne Symbol, einmal ein Kreuz für den Glauben. Der 2. Anhänger war ein Anker für die Hoffnung. Und der 3. Anhänger war ein Herz für die Liebe. Und hat die Frau immer getragen. Sie hat sich daran erinnert, der Mann hat sich daran erinnert, wenn sie das gesehen haben. Und das finde ich ganz toll. Das ist eine richtig schöne Kette. Hat mich beeindruckt und das hat mich angesprochen. Der Anker als Bild der Hoffnung. Ohne Hoffnung, worauf ich auch immer meine Hoffnung gründe, ist unser Leben schwer. Ist unser Leben sogar sehr schwer. In der Hoffnung machen wir uns fest. An Hoffnung klammern wir uns, daran wie ein Anker, wie ein Anker. In der Bibel gibt es eine Stelle, die genau das sagt. In Hebräer 6, Vers 19 wird dieses Bild angesprochen. Da haben wir eine Zusage Gottes, die wir als Ermutigung für unser Leben mitnehmen dürfen. Da heißt es, wir haben eine starke Ermutigung, wir haben unsere Zuflucht dazu genommen, für uns vorhandene Hoffnung zu ergreifen, die vorhandene Hoffnung ergreifen. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dahin, wo uns Jesus als Wegbereiter vorausgegangen ist. Hoffnung, der Anker, an dem wir unser Leben festmachen. Der Anker Jesus Christus, der uns festen Grund gibt, wo wir uns wirklich festmachen können. Ein sicherer, ein fester Ankergrund. Nicht Treibsand, nicht irgendwie ein Stück Holz, was irgendwann reißt und noch um uns weiter treibt. Nein, ein fester Grund, ein fester Ankergrund. Unser Herr, der uns vorausgegangen ist und an dem wir unser Leben festmachen können. Philipp hat uns vorige Woche das Prinzip des Glaubens am Gesetz des Pendels illustriert. Und ganz interessant. Wir haben gelernt, dass ich zwar auf der einen Seite weiß, dass dieses Gesetz ein Gesetz ist und dieses Gesetz nicht ausgehebelt wird, dass dieses Gesetz richtig ist. Und dann haben wir auch gelernt, dass es bei der Umsetzung dieses Gesetzes manchmal ein bisschen hapert. erzählt von einer Vorführung, wo also der Glaube bewiesen werden musste, ob dieses Gesetz, ob die Gerechtigkeit dieses Gesetzes auch wirklich ansehen. In der Theorie war das in Ordnung und als es in die Praxis ging, da hat der Prof dann doch den Kopf recht gezogen, als das Pendel mit 20 Kilo, mit 20 Kilo Handel auf ihn zukam. Der Teilnehmer hat trotz seines Wissens um die Richtigkeit dieses Gesetzes einen Rückzieher gemacht. Glaube ist also ein Wagnis. Ich glaube, es war ein katholischer Bischof, der hat mal Hebräer 11, Vers 1, die uns allen gut bekannt ist, Stelle ein bisschen umdefiniert und hat gesagt, der Glaube hält sich an ein bloßes, hörbares, nicht sichtbares Wort, das ebenso gut eine Illusion hätte sein können. Und er wagt es, damit zu leben, das Glauben. Was ist mit Hoffnung? Ich kann jetzt nicht mit einem physikalischen Gesetz aufwarten. Ich habe lange überlegt, aber ich denke, ich erzähle euch zur Illustration des Glaubens einen jüdischen Witz. Jüdische Witze sind keine Witze. Jüdische Witze sind keine Witze, wo man sich auf die Schenkel klopft und hoho brüllt und die anderen zur Zielscheibe haben. Jüdische Witze sind Erfahrungsberichte, die man sich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge erzählt. Das sind Berichte, die von der Tragik des jüdischen Lebens und der jüdischen Geschichte durchwoben sind. Es sind Berichte, es sind Anekdoten, die immer wieder zeigen, welches Leid, welche Verfolgung, welche Not das jüdische Volk in seiner ganzen Geschichte durchgemacht hat. Das prägt diese Anekdoten. Und wenn diese Witze, in Anführungszeichen, dann auch noch einen religiösen Hintergrund haben, dann sagt der Jude, nie Gott, denn aus Scheu und Ehrfurcht nimmt er diesen und werfe nicht in den Mund. Er spricht immer von dem einen, dem Einzigen, an dem er sich reibt, dem er Vorwürfe macht, den er nicht versteht und an dem er sich in letzter Konsequenz doch immer wieder hält. Also, das Volk Israel ist aus Ägypten befreit und sie sind schon ein paar Tage in der Wüste. Man fragt Gott, Mose, hör mal, hast du dir schon Gedanken gemacht? Wo sollen wir denn jetzt hingehen? Wo soll ich euch hinbringen? Wissen wir aus der Bibel, dass er ein Mann schwerer Sprache war. Er sprach also wahrscheinlich langsam. Kann vielleicht auch sagen, dass er gestorben hat. Das ganze Volk hat. Er hatte schon ein Ziel. Wir möchten nach. Ach, wunderbar! Mose, ich habe die gleiche Idee. Ich bin euch nach Kanaan. Mose, er sagt sie an. Seine ganze Hoffnung ist weg. Er wollte nicht nach Kanaan. Er wollte nach Kalifornien. Das war jetzt kein wissenschaftliches Experiment. Das war eine Anekdote, ein Witz. Und wenn wir jetzt den witzigen Teil mal an der Seite lassen, dann sehen wir in diesen Worten Moses, die ihm in den Mund gelegt wurden, eine Hoffnung, eine große Hoffnung. Und diese Hoffnung ist zerplatzt. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, dann können wir sagen, wie gut, dass diese Hoffnung nicht erfüllt worden ist. Was hat man denn davon, wenn Israel jetzt in Kalifornien wäre? Ist es nicht gut, dass sie in Kanaan gelandet sind mit all dem, was sich daraus ergeben hat? Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat und die zu einer großen Hoffnung geworden ist für uns. Wie definieren wir eigentlich Hoffnung? Griechische Entsprechung bedeutet ganz einfach und wertfrei Erwartung, Rednerkraft. Aristoteles hat gesagt, Hoffnung ist ein Wachtraum. Das ist keine Hoffnung. Das ist irgendetwas, was wir uns vormachen. Im Deutschen hat sich der Begriff Hoffnung entwickelt aus Hopen. Das heißt so viel wie hüpfen oder für Erwartung unruhig springen und zappeln. Und es bedeutet eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung. Zuversichtlich unterstreichen. Verbunden mit der positiven Erwartungshaltung unterstreichen wir auch, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Und jetzt kommt das, da müssen wir darüber sprechen, ohne das wirkliche Gewissheit darüber besteht. Diese Hoffnung kann auf der einen Seite ein gewisses Ereignis sein, ein bestimmtes Ereignis. Es kann aber auch ein Zustand, ein grundlegender Zustand sein. Also Hoffnung ist die umfassende, emotionale und handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Ich denke mal, mit dieser Definition aus dem Internet können wir schon die ganze Menge anfangen. Aber sie hat ein entscheidendes Mal, und da kommen wir gleich drauf, unter christlichen, biblischen Aspekten und vor allen Dingen im Kontext mit 1. Korinther 13, woraus wir ja unsere Predigtreihe haben, müssen wir diese Aussage kritisch hinterfragen. Nämlich die Aussage, dass Hoffnung zwar auf der einen Seite eine positive Erwartungshaltung ist, aber, und darum muss es uns gehen, dass angeblich keine wirkliche Gewissheit darüber besteht, ob das Erhoffte, ob das Erwartete tatsächlich eintritt. Ich hoffe, dass es morgen nicht mehr zum Beispiel. Das ist nicht biblische Hoffnung. Für unser Verständnis und auch als praktische Auswirkung für unser Leben gehören Glaube und Hoffnung ganz eng zusammen. Ohne Glauben keine Hoffnung. Ich möchte nochmal auf Hebräer 11 zu sprechen kommen und möchte das mal lesen in der Definition der NGÜ. Was ist denn Glauben? Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Oder auch eine andere Übersetzung. Ein zuversichtliches Rechnen mit den Erhofften. Also zuversichtliches Rechnen des Hoffen statt Bangen und Gewissheit. Mal noch ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, dann hoffe ich zuversichtlich darauf, dass ich am 30. mein Geld auf dem Konto habe. Ich sehe es noch nicht, aber ich erhoffe es. Und eigentlich kann ich das noch weiterführen. Ich kann sagen, ich leite aus meiner Arbeit und dem Arbeitsvertrag, den ich mit meinem Arbeitgeber geschlossen habe, die Erwartung ab, dass ich mein Geld kriege. Also könnte auch sagen, Hoffnung ist ein rechtlich wirksames und begründetes Vertrauen in das Handeln dessen, von dessen Zusage, also in diesem Fall mein Arbeitgeber, ich mich abhängig gemacht habe. Und jetzt übertragen wir das mal aufs Biblische. Und das wir jetzt übertragen auf unser Thema, dann heißt das, Hoffnung ist das begründete Vertrauen in das Handeln dessen, nämlich unseres Gottes, von dessen Zusagen, Bundesschlüssen, Bibelwochen, was auch immer, wir uns im Glauben abhängig gemacht haben. Das ist Hoffnung. Für den Glaubenden gibt es also zumindest theoretisch, in der Praxis sieht das anders aus, keine Ungewissheit, kein ungewisses Hoffen, sondern Gewissheit über die tatsächliche Erfüllung, über den tatsächlichen Eintritt, was wir erhoffen. Der Philipp hat das glaube ich vorige Woche gesagt, biblische Hoffnung wird sich immer erfüllen. Glaube und Hoffnung gehören zusammen, ohne Glauben keine Hoffnung, ohne Glauben keine Gewissheit. Dieses Hoffen, dieses zuversichtliche Erwarten hat im Alten Testament das Leben vieler Menschen geprägt. Diese Menschen sind uns dadurch ein Vorbild geworden und wir wollen uns jetzt mal drei Situationen ansehen, wo das plastisch wird. überzeugt, feste Überzeugung des Hoffens, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, um wirklich gesprochen hat, er seinen Sohn wieder auf den Tod zurückbekommen. Und ergänzend dazu aus Römer 4, Vers 18. Da, wo es nichts zu hoffen gab, ging es wieder um Abraham, auch in einer anderen Situation, aber ich denke, sie passt. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden seine Nachkommen sein. Glaube, Zusage, Versprechen Gottes, Hoffnung, biblische Hoffnung, die sich erfüllt. Es gibt mir jetzt einen Moment, er war überzeugt. Überzeugt ist ja noch ein Schritt weiter wie Hoffnung. Aber wir halten fest an unserer biblischen Definition. Ist die Erfüllung dessen, was man hofft, und wir halten daran fest, ohne Glauben keine Hoffnung. Noch eine dritte Stelle, und zwar aus Jesaja 25. In Jesaja 25 wird von den Propheten ein Bild entworfen auf die Stadt Jerusalem. Und da heißt es in Jesaja 25, Vers 2, denn du hast aus einer Stadt einen Steinhaufen gemacht, unannehmbare Stadt zu einem Trümmerhaufen, den Palast der Fremden, dass sie keine Stadt mehr ist, sie wird in Ewigkeit nicht mehr aufgebaut werden. Das ist der Ist-Zustand. Schlimme Situation in Israel. Und man hoffte inständig auf Änderung und auf Besserung. Das kommt in Vers 6 zum Ausdruck. Und der Herr der Herrscher wird, das ist die Hoffnung der Zukunft, aber wird vielleicht steht hier nicht, Herr, der Herr Schaden wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von nagigen fetten Speisen, beleuchteten alten Weinen. Vers 8. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von ihrem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird, nicht wird er vielleicht, wird er von der Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet, er hat es zugesagt, er hat es versprochen. Jeden Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, hat das tatsächlich getan, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Israel hat auf dieser Hoffnung gebaut. Und Israel wird die Erfüllung dieser Hoffnung erleben und hat sie zum Teil schon erlebt. Wir können also aus diesen drei Beispielen Folgendes sagen. Hoffnung ist das Einlassen auf Gott. Und auch dieses Einlassen auf Gott drückt sich in unserem Leben und in unserem Mitgehen mit Gott aus. Hoffnung ist zum Zweiten Glaube, der tätig wird. Glaube, der nicht passiv bleibt, sondern ein Glaube, der, wie auch immer sich das ausdrückt, ist mir total egal, der in dieser Hoffnung aktiv wird. Hoffnung ist Glaube, der sich nicht nach hinten, sondern nach vorne bewegt, positiv, zuversichtlich. Ich kann als Christ nicht auf Vorrat glauben. Das geht nicht. Ich kann nicht hergehen und sagen, in den Zeiten, in denen es mir gut geht, glaube ich an Gott und da baue ich mir einen derartigen Berg an Glauben auf, dass mich in der Zukunft nicht mehr schüttet. Das geht nicht. Dann hätte ich einen Mount Everest von Glauben, habe ich aber nicht. Was ich aber machen kann, ist, dass ich aus meinen Erfahrungen mit meinem Herrn, dass ich aus meinen Erfahrungen mit Gott mir einen Hoffnungsschatz aufbauen kann, weil ich weiß, was er mir versprochen hat, unwiderruflich zugesagt hat, dass dieses Zusagen, diese Hoffnung tatsächlich eintreten wird. Ich kann mir Hoffnung auf Vorrat anschaffen. Was bedeutet das jetzt für uns? Diese Menschen im Alten Testament sind ein Wagnis eingegangen. Sie haben das, was Gott ihnen sagte, getan. Sie wussten nicht, wie es ausgeht. Wir stehen jetzt dahinter. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir haben den rundum
also für uns, wenn wir das auf uns beziehen, als erstes zunächst mal grundlegend, was Hebräer 10, Vers 23 sagt. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er verspricht. Das müssen wir festhalten. Zu welcher Hoffnung kennen wir uns denn? 1. Petrus 1, Vers 3. Wir sind von Neuem geboren worden und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das ist die biblische Hoffnung nochmal verdoppelt. Eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das in seinem Wert nie, verlieren wird. Der zweite Aspekt dieser Hoffnung finden wir in 1. Johannes 3, Vers 3. Wenn Jesus, wenn unser Herr in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, dann werden wir ihn so sehen, wie er ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, wird sich von jeder Sünde fern, um so zu sein, wie er Jesus ist. Der dritte in der 3, Vers 6. Christus beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Vorausgesetzt, wir halten vor Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat. Diese Stellen, die von der Hoffnung sprechen, wenden sich auch an uns. Wenn wir uns als Gläubige zu dieser Hoffnung bekennen, dann bedeutet das auch, dass Hoffnung für uns ein Stück Verpflichtung ist. Die Hoffnung wird uns geschenkt, für Kranke, beten für Unerrettete und hoffen zuversichtlich, dass Gott nicht gewährt, sondern auch Herr wird und wir damit erfahrungswert sein. Wenn wir das tun, wenn wir diese Hoffnung hegen und pflegen, am Leben halten, einzeln, gegenseitig als Gemeinde, als Familie, wie auch immer, dann wird sich Gott dazu bekennen, um uns jede Kraft, jede nötige Kraft in seine Treue geben. Wir müssen an dem festhalten, das ist auch ein Stück der Verpflichtung, und zwar unbeirrbar festhalten, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und wir dürfen uns nicht von fremden Strömungen, von fremden Lehren und von fremden Meinungen irre machen, die wir nicht an der Bibel festmachen können. Denn das würde sich vielleicht in der Praxis als fehlgeleitete Hoffnung, als Misserfolg, als Hoffnungslosigkeit darstellen und unsere Hoffnung schwächen. Wir lesen noch einmal aus 1. Petrus 3. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich. Unsere Hoffnung ist Verpflichtung. Zweiten Seite, gute Botschaft, das Evangelium in geeigneter Weise weiterzugeben. Das kann durch ein Wort sein, das kann durch die Tat sein. Ich möchte jetzt einen dritten Aspekt bringen, wir haben also die Verpflichtung zu einem Leben auf Gott hin, Beispiel dich einer fragen würde, wie ist das? Du hast diese Nöte mitgemacht, du musst es aushalten und durchhalten. Wie ist es mit der Hoffnung? Wenn ich in Rainer Kote fragen würde, wenn sie Karin fragen würde, wie ist das denn mit der Hoffnung in dieser Not, die nun schon so lange heraushält und wie auch immer ihr die Unterschiede spürt, wie ist es dann? Würde ihr zustimmen? Ich denke, ihr würdet zustimmen. Dieses Prinzip des Durchhaltens gilt nach dem Kraft nicht nur uns als Menschen. Wir erwarten zuversichtlich, wir haben die feste Hoffnung, dass unser Körper umgewandelt wird. Wir haben die körperliche Erlösung vor uns. Die ganze Schöpfung, die unverschuldet durch die Sünde des Menschen vergänglich geworden ist, denken wir nur daran, dass unser ökonomischer Fußabdruck von dieses Jahr schon erfüllt ist und wir haben auf jeden Fall den Vorjahren aufzutragen. Denken wir daran, wie wir es geschafft haben, in wenigen Jahrzehnten Unmengen von Pflanzen und Tierarten auszurotten. Denken wir daran, wie wir es schaffen, das Klima zu strapazieren. Die Schöpfung wartet auf die Erlösung. Sie hofft zuversichtlich darauf, denn Gott hat es gesagt. Gott hat gesagt, siehe, ich mache alles neu und ich denke, dazu gehört auch die Schöpfung. Und er spricht auch von neuen Dingen. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, ihr wisst alle, dass ich ziemlich analog bin, habe ich in einer Konkordanz von 1937 rumgeblättert. Und ich muss sagen, es ist mir noch nie so aufgefallen wie da beim Blättern, wie oft in der Bibel von Hoffnung oder für uns ist es von biblischer Hoffnung, von christlichen Hoffnung geredet wird. Und jetzt ist es egal, ob das jetzt in direkter oder in indirekter Form passiert ist. Und ich muss sagen, dieses ganze Lesen und dieses Vergleichen dieser Stellen, das hat mich selbst ziemlich hoffnungsvoll gemacht und von daher bin ich der Nutznießer, der erste Nutznießer dieser Predigt. Und da gibt es so unendlich viele Aspekte der Hoffnung, auf die wir gar nicht alle eingehen können. Ich möchte nur noch auf einen letzten, aber den wahrscheinlich wichtigsten Aspekt unserer christlichen biblischen Hoffnung eingehen. Wir stützen unsere Hoffnung und wir konzentrieren unsere Hoffnung auf die persönliche, auf die sichtbare und auf die herrliche Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Er hat es uns versprochen. Vertrauen wir, hoffen wir auf Gott. Vertrauen meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas anderes zu euch gesagt. Hätte ich zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und ich denke, das ist unsere ultimative Hoffnung. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 23, dass eine Situation, eine eher hoffnungslose Situation, denn er steht vor Gericht und sagt, ich stehe hier, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten aufstehen. Im nächsten Kapitel, Kapitel 24, sagt er, weil ich auf Gott vertraue, habe ich die feste Hoffnung, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, und hier haben wir eine Hoffnung, die die Hoffnung anderer Menschen zunichte macht. Nämlich deren Hoffnung, dass mit dem Tod alles aus ist. Das haben wir hier nicht. In 2. Petrus 3 schreibt der Petrus doch hier, hoffnungsvoll mit Gott. Und das möchte uns allen sein, in dieser Situation eine wunderbare Zukunft entgegen. Nochmal die Verpflichtung. Wir sind aufgerufen, uns als Einzelne, vor allen Dingen aber auch uns als Gemeinde, in dieser Hoffnung zu stärken. Ich habe zum Thema Hoffnung ein paar Merksätze aufgeschrieben. Erstens, Hoffnung ist unser Anker. Hoffnung ist Handlungsleitung, so bestimmt unser Tun. Hoffnung ist zuversichtliches Rechnen mit der Erfüllung des Erhofften statt aller Ungewissheit. Biblische Hoffnung wird sich ganz sicher erfüllen. Hoffnung ist Verpflichtung. Hoffnung ist Trost und Anspruch. Hoffnung bringt Befreiung. Hoffnung bringt ans Ziel.